Ich muss gestehen, dass ich mich heute Abend als Musikwissenschaftler unter Mediziner und Medizinerinnen ein bisschen demütig fühle. Gerade in diesem Jahr, in dem für uns die Gesundheit an allererster Stelle steht und in dem Ärzte und Ärztinnen, Virologen und Virologinnen und neben anderen essentiellen Arbeitskräften die Heldin des Tages sind, muss die Musik und nicht zuletzt der 250. Geburtstag Beethovens verständlicherweise in den Hintergrund treten. Dieses Jahr war für die ganze Musikwelt eine schwere Realitätsprüfung. Viele von uns waren täglich mit der gründlichen Frage konfrontiert: Was hat die Musik dieser Welt eigentlich zu bieten? Darum bedanke ich mich sehr bei der Organisation dieses Abends für die Gelegenheit, über einen Menschen und Musiker sprechen zu dürfen, dem diese Frage alles andere als fremd war und diese trotz persönlicher Herausforderungen und Rückschläge immer wieder positiv beantwortet hat. Dass Ludwig van Beethoven seine Kunst als moralische Angelegenheit verstand, die Conditio Humana zu verbessern, wird nicht nur allgemein vermutet, sondern ist auch in zahlreichen Selbstzeugnissen greifbar. In dem wohlbekanntesten Beispiel, dem Heiligen Städtetestament, geschrieben im Herbst 1802, entschuldigt sich Beethoven für seine scheinbare Misanthropie und versichert, dass seine Musik aus Menschenliebe und Neigung zum Wohltun entstanden sei und seinem Leben auch kein Ende setzen könne, bis er nicht das alles hervorgebracht habe, wozu er sich aufgelegt fühlte. Das Heiligen Städtetestament bietet in vielerlei Hinsicht einen guten Einstiegspunkt für den Dialog zwischen Medizin und Musikwissenschaft. Denn hier thematisiert ein Musiker seine körperliche Schwäche und ihre vernichtenden Auswirkungen, sozialer als auch professioneller Natur. Zu dem Überblick eines dauernden Übels, dessen Heilung vielleicht Jahre dauern oder gar unmöglich ist, gezwungen, mit einem feurigen, lebhaften Temperament geboren, selbstempfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, musste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen. Wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen? Oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen: Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte. Doppelt weh tut mir mein Unglück, indem ich dabei verkannt werden muss. Für mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, feinere Unterredungen, wechselseitige Ergießungen nicht statthaben. Ganz allein fast nur so viel, als es die höchste Notwendigkeit fordert. Darf ich mich in Gesellschaft einlassen? Wie ein Verbannter muss ich leben. Nahe ich mich einer Gesellschaft, so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen. Es gibt in diesem Dokument auch konkretere Bezüge zwischen Musik und Medizin. Beethoven bedankt sich freundlich bei einem vertrauten Arzt, Professor Johann Adam Schmidt, von dem wir später hören werden, und bittet ihn, die Details seiner Schwerhörigkeit als Forschungsgegenstand posthum zu veröffentlichen. Beethoven tadelt auch andere nicht namentlich genannte unvernünftige Ärzte, die seine Kondition angeblich verschlimmert haben. Vor allem ist aber Beethovens körperliches Leiden für ihn Anlass dazu, seine künstlerischen Bestrebungen zu verstärken. O Menschen, wenn ihr einst dieses leset, so denkt, dass ihr mir Unrecht getan, und der Unglückliche ertröstet sich, eines seinesgleichen zu finden, der trotz allen Hindernissen der Natur doch noch alles getan, was in seinem Vermögen stand, um in die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden. Ich möchte heute Abend allerdings nicht bei solch tragischen Worten bleiben. Vielmehr möchte ich durch verschiedene musikalische Momentaufnahmen dem Menschen Beethoven näher kommen und ein besonderes Augenmerk auf die Musik legen, in der der Komponist als Teil seiner Gesellschaft hervortritt. Dieser gesellige Beethoven entspricht vielleicht nicht der gängigen Darstellung, die wir von Biografen, Denkmälern, Filmen und anderen populären Darstellungen kennen. Wir sind eher mit dem Bild des einsamen Genies vertraut, das seine Musik mit feurigem Blick gen Himmel gerichtet, nur für die Ewigkeit und nicht, oder zumindest nicht primär, für seine Mitmenschen schafft. Zwar hatte Beethoven wie jeder Komponist seiner Zeit unterschiedliche Motive und Motivationen, die Feder in die Hand zu nehmen. Doch waren Menschenliebe und Neigung zum Wohltun, wie er es im Heiligenstädter Testament ausgedrückt hat, nicht nur den Anlass seines Musizierens und Komponierens, sondern prägten auch entscheidend den Inhalt seiner Werke. Als Mitglied einer Hofmusikerfamilie in dritter Generation wurde Ludwig van Beethoven schon als Kind in einer Gesellschaft sozialisiert, in der die Musik vor allem zeremonielle und gemeinschaftsbildende Funktionen innehatte. Am Hof der Kölner Kurfürsten in Bonn wurde sein Großvater als Kapellmeister dazu verpflichtet, alle Gottesdienste und die zugehörenden Feierlichkeiten, Hochzeiten, Namenstage, Gedenkfeiern mit geeigneter Musik zu versorgen. Sein Vater Johann wurde bereits mit 11 Jahren in der Hofkapelle als Sänger eingesetzt. Und als der junge Ludwig schließlich musikalisches Talent zeigte, musste auch er sogleich in den streng geregelten Habitus eines höheren Hofbedienten eingeschult werden. Einem Bericht der Nachbarin Cecilia Fischer zufolge ist der strenge Unterricht des Vaters auf das akkurate Spiel vom Blatt ausgerichtet, bei dem jegliche Kreativität unterbunden wird. Einmal spielte der kleine Ludwig auf der Violine ohne Noten. Da kam sein Vater herein und sagte: "Was kratzt du da nur wieder für dummes Zeug durcheinander? Du weißt, dass ich das gar nicht leiden kann. Kratz nach Noten, sonst nützt das ganze Kratzen nichts." Trotzdem zeigt sich Ludwig schnell als hervorragender Improvisator. Eine Karriere als Kirchenorganist wird für ihn vorgesehen und neue Lehrer ausgesucht. Mit 11 Jahren beginnt er unter der Aufsicht des ersten Organisten Christian Gottlob Neefe zu komponieren. Laut seinem Kollegen Bernhard Meurer, der als Cellist im Kurfürstlichen Orchester von 1777 bis 1780 diente, handelt es sich bei Beethovens allererstem Werk um eine Komposition für eine Gedenkfeier. Das Zitat ist nicht da, Entschuldigung. Ich lese es jetzt laut. Um 1781 verstarb der englische Gesandte am kurfürstlichen Hofe, Herr von Kressener, welcher die Familie Beethovens bei dem geringen Gehalt von 400 Gulden unterstützt hätte. Louis komponierte zu seinem Andenken eine Trauerkantate, sein erster Versuch im Komponieren. In der ersten Probe staunte man über die Originalität der Komposition. Allein der Beifall war geteilt. Nach mehreren Proben steigerte sich derselbe und sie wurde mit allgemeinem Beifall aufgeführt. Zitat Ende. Von der vermeintlichen Trauerkantate für einen früheren Mäzen fehlt heute jede Spur. Meurer war allerdings kein verlässlicher Zeuge und verwechselt offenbar mehrere Ereignisse in seiner Narration. Er mischt freilich Erinnerungen von Ereignissen, die er selbst miterlebt hat, mit etlichen, die lange nach seinem Weggang geschehen sind. Ich halte es für möglich, dass er 2 verschiedenen Bonner Kompositionen miteinander vermischt, die sich beide mit der Todesthematik beschäftigen. Zum einen die 1782 veröffentlichten Klaviervariationen über einen Marsch von Dressler und die 1790 entstandenen Kantate auf den Tod Kaiser Josef II. Erster ist eine beeindruckende Erstveröffentlichung, die einen Trauermarsch zum Thema hat. So klingt das Thema. Thank you. Dass Beethoven als Thema für seine erste Veröffentlichung einen Trauermarsch in der Tonart C-Moll wählt, ist nicht zuletzt aus musikalischen Gründen bemerkenswert. Die Verbindung dieser Tonart mit der Todesthematik wird er noch mehrere Male in späteren Werken aufgreifen. Das bekannteste Beispiel hierfür findet sich im zweiten Satz der Eroica-Symphonie. Doch die Gattung des Trauermarsches war auch sozialgeschichtlich gesehen eine einleuchtende Wahl für einen 11-jährigen Komponisten. Der Musikhistoriker Richard Burke fasst in seiner Dissertation über den Marsch Funèbre die zeitgenössischen Assoziationen der Trauerkultur zusammen. On its simplest level, the function of a funeral march is to keep a procession in uniform step. While the military group at a funeral actually marches with precision, people who are mourning, as well as those who are just paying respects, are, for obvious reasons, not expected actually to march. The beat of the drum should, while keeping a military group in step, also give the illusion that the mourners, whether in a carriage or simply walking along with the cortege, are also moving in time. Auch wenn die Trauerkomposition für den englischen Gesandten eine völlig andere war und nichts mit den Dressler-Variationen zu tun hat, so gäbe dieses Frühwerk seinen ersten Zuhörerinnen doch die Gelegenheit, in Gedanken bei den verstorbenen Angehörigen zu sein. Und Beethovens weitere Entwicklung des Themas, diese Kontemplation noch zu vertiefen. Die letzte Variation in C-Dur mit ihren aufsteigenden Tonleitern könnte für christlich geprägte Empfindungen eine Art Himmelfahrt versinnbildlichen. Ich spiele ein paar Takte. Im Laufe seiner Karriere widmet Beethoven des Öfteren seine Werke trauernden Mädchen oder Freundinnen, wie Birgit Lodes neuerdings zeigen konnte. Zahlreiche Kompositionen entstehen so, wie zum Beispiel die vorher genannte Josef-Kantate, der elegische Gesang, oder sogar, wie Lodes argumentiert, der Liederzyklus an die ferne Geliebte. Auch als Auftragswerk ist eine solche Komposition vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Geschenkkultur zu verstehen. Beethoven komponiert Musik, die die Empfindungen und Werte der Beschenkten reflektiert. Manchmal wählt Beethoven auch einen direkteren Weg, um seine trauernden Freundinnen musikalisch zu trösten, wie beispielsweise bei Dorothea Erdmann. Ah, da war das Zitat. Nie werde ich vergessen, welch warmes und inniges Interesse Beethoven mir und den Meinigen bezeugte. Es schien mir daher unbegreiflich, dass er nach dem Tode meines einzig geliebten Kindes mich nicht besuchte. Nach mehreren Wochen erschien er endlich. Mich stumm grüßend, setzte er sich an das Klavier und fantasierte während langer Zeit. Wer könnte diese Musik beschreiben? Man glaubte, Engelschöre zu hören, welche den Eingang meines armen Kindes in die Welt des Lichtes feierten. Dann, als er geendet, drückte er mir wehmütig meine Hand und ging stumm, wie er gekommen. Ihr Sohn ist im März 1804 mit 3 Jahren von einer Hirnentzündung plötzlich verstorben. Am 22. November 1795 tritt Beethoven in die Redoutensälen der Wiener Hofburg. Er geht zum Maskenball der Pensionsgesellschaft Bildende Künstler. Er ist neben dem Mozartschüler Franz Xaver Süßmeier Ehrengast, da er 12 Menuette und 12 deutsche Tänze für die Veranstaltung ohne Honorar komponiert hat, die ab 21 Uhr im kleineren Saal gespielt werden. Seit genau 3 Jahren lebt er in Wien. Ursprünglich hätte sein Aufenthalt bloß eine Studienreise zu Josef Haydn sein sollen. Doch hat mittlerweile die Weltpolitik seinen Heimweg auf unbestimmte Zeit verzögert. Born ist seit 1794 von den Franzosen besetzt. Der Kurkölnische Hof wurde aufgelöst und Beethovens festes Einkommen damit Geschichte. In der älteren Literatur liest man oft von einer Befreiung dieser Künstlergeneration von üblen höfischen Diensten. Tatsächlich wird Beethoven niemals von Kurfürsten Maximilian Franz formal entlassen. Im Falle der Rekonstitution des Hofstaates müsste er sogar zurückkehren. In einer Hofakte aus 1800 heißt es immer noch, dass Beethoven ohne Gehalt in Wien bleibt, bis er einberufen wird. Um seine Miete zu zahlen, muss er sich weiterhin auf adelige Patronage, Privatunterricht, Honorare von Verlegern und Benefizkonzerte stützen. Und weil es bis 1831 keinen dedizierten Konzertsaal in Wien geben wird und weil die Theater nur in begrenzten Zeiträumen frei sind, finden öffentliche Konzerte äußerst sehr selten statt. Beethovens erster öffentlicher Auftritt geschieht erst im März 1795. Den Rest seines Lebens wird es ihm nur 8-mal gelingen, ein öffentliches Konzert zu veranstalten. Seine ehemaligen Bonner Kollegen, die nun in Hamburg lebenden Andreas und Bernhard Romberg, haben dagegen im Jahr 1794 allein in den ersten paar Monaten nach ihrer Übersiedlung 14 Konzerte gespielt. In diesen speziellen Wiener Verhältnissen muss ein ambitionierter junger Komponist alles Mögliche tun, um seine professionellen Netzwerke aufzubauen. Seine 24 gespendeten Tänze für den Ball sind davon ein wichtiger Schritt. Die Pensionsgesellschaft Bildender Künstler hat jedes Jahr seit 1792 nur die prominentesten der lokalen Komponisten angefragt, wozu bereits Haydn und die Elite der habsburgischen Hofmusik wie Anton Taiber und Leopold Kosellow zählten. Auf der Liste der zahlenden Gäste stehen hauptsächlich der kunst- und musikliebende Hochadel und das aufstrebende Bürgertum. Darunter befindet sich mit Sicherheit viele von der 3 Dutzend Subskribenten seines kurz davor veröffentlichten Opus 1, von dessen kommerzieller Erfolg Beethoven ein ganzes Jahr angenehm wird leben können. Als Gegengeschenk der Gesellschaft bekommt Beethoven natürlich auch freie Ballkarten. So schwierig es auch für uns sein mag, uns den tanzenden Beethoven vorzustellen, wenigen Wochen nach seiner Ankunft in Wien engagiert Beethoven einen Tanzmeister, Andreas Lindner. Der Anfang der Ballsaison steht schließlich bevor. Sein Jugendtagebuch notiert in den nächsten Seiten auch Ausgaben für einen Perückenmacher, schwarze seidene Strümpfe, Pomade, Puder, Stiefel und Schuhe. Im November 1814 ist die Stadt Wien Schauplatz der Weltgeschichte im großen Stil. Napoleon ist besiegt und befindet sich auf Elba in Exil. Die Diplomaten der Vereinigten Mächte Europas sammeln sich tagsüber für Verhandlungen in der Hofburg. Am Abend gehen sie mit den Landesherren und ihren Delegationen entweder zum Ball, ins Theater oder ins Konzert. Die Bevölkerung Wiens befindet sich in höchster Aufregung und Anspannung über die Anwesenheit so vieler gekrönter Häupter und ist gleichzeitig erleichtert darüber, dass dieser lange und teure Krieg endlich vorbei ist. Doch auch ein neues Gefühl kommt auf, gefördert und bestärkt durch die Organisatoren des Wiener Kongresses, nämlich das Gefühl eines vereinigten Kontinentes. Mittlerweile ist Beethoven nicht nur der bekannteste Musiker der Stadt geworden, sondern auch eine international anerkannte Berühmtheit. Dieser beachtliche Popularitätsaufschwung ist neu für Beethoven und hat ihn einer bestimmten Komposition zu verdanken, Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria. ein musikalisches Panoramabild, das beispiellos die Klänge und Geräusche des Krieges in realistischer Weise evoziert. Im Jahr 1814 allein konnte man dieses Werk 4-mal in öffentlichen Konzerten hören oder es auch zu Hause in zahlreichen Besetzungsmöglichkeiten selbst musizieren. Kein Werk Beethovens ist bisher in so vielen Arrangements in so kurzer Zeit erschienen. Für den Kongress aber möchten die Organisatoren ein neues Werk bei Beethoven in Auftrag geben. Eine große Friedenskantate, die im Rahmen eines prächtigen Konzertes am Hofe uraufgeführt werden soll. Als Librettist wählen sie den Salzburger Chirurg und Dichter Alois Weißenbach. Weißenbach ist bekannt als aufgeklärten Anhänger der Idee eines vereinigten Europas. In den Debatten über die Abschaffung des Sklavenhandels ist er auch eine der prominentesten Stimmen gegen die Rassentheorie und für die Gleichheit aller Menschen. Sein im Frühjahr 1814 veröffentlichtes Gedicht »Der heilige Augenblick« thematisiert die Völkerschlacht bei Leipzig als gemeinsamen Sieg der Alliierten. Insgesamt waren über 600.000 Soldaten aus 12 Ländern beteiligt und die daraus resultierte Hoffnung auf europaweiten Frieden. Das neue Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit Beethoven entsteht, trägt einen ähnlichen Titel, »Der glorreiche Augenblick«, und nimmt zahlreiche Formulierungen und die Bildsprache des Gedichts wieder auf. Beethoven und Weißenbach, der ebenfalls taub ist, verstehen sich gut und werden schnell zu Freunden. Die aus ihrer Zusammenarbeit resultierende Kantate wird nach ihrer Uraufführung am 29. November 1814 kaum mehr gegeben. Das heutige kritische Urteil ist mit wenigen Ausnahmen geradezu vernichtend. Sie bilden, so meint Solomon, den Tiefpunkt in Beethovens künstlerischen Laufbahn, zeigen ihn, so William Kinderman, als Pionier des Kitsch und enthalten, so Jan Kayers, die schwächste Musik, die Beethoven je geschrieben hat. Solche Meinungen haben aber viel weniger mit der Musik zu tun, als mit dem ziemlich ungeschliffenen Text, sowie mit der Annahme, dass Beethoven das Werk nur nebenbei hingekritzelt hat. Wie ich aber vor einigen Jahren anhand der Skizzen zeigen konnte, hat Beethoven tatsächlich den Wiener Kongress als erstmalige Gelegenheit gesehen, ein breiteres internationales Publikum anzusprechen. Zudem bemühte er sich, seine musikalische Sprache zu vereinfachen und so umzugestalten, dass es ihm gelang, eine neue Zuhörerschaft zu berühren. Und ich persönlich finde die Musik in ihren besten Momenten gar nicht so schlimm. Wir hören jetzt den Jubelchor aus dem zweiten Satz, ein Lobgesang an die Stadt Wien. In der ganzen Kantate tritt der Jubel über den gemeinsamen gewonnenen Frieden deutlich hervor. Auch das Thema der Internationalität ist laut des Rezensenten der Wiener Zeitung bei dem Zielpublikum erfolgreich angekommen. Der Beifall war einstimmig. Als aber Wiener sang, was nur die Erde hoch und heeres hat in meinen Mauern, hat es sich versammelt. Der Busen pocht, die Zunge stammelt, Europa bin ich. Nicht mehr eine Stadt. Da brach das Entzücken aus allen Anwesenden mit dem lautesten Beifall hervor, der die starke Begleitung des Kompositors weit übertönte. Es ist nun Frühling 1825. Beethoven liegt im Krankenbett mit einer schmerzvollen Darmentzündung und muss die Arbeit an den neuen Streichquartetten, die der russische Fürst Golizin ihm aufgetragen hat, gänzlich abbrechen. Erst mit seinem strengen Arzt, Dr. Jakob von Staudenheim, nicht mehr zufrieden. Der neue Arzt, Dr. Anton Braunhofer, ist nicht weniger streng und verordnet seinem Patienten zu dessen Leidwesen auf Kaffee oder Wein zu verzichten. Die Kur schlägt halbwegs an. Am 13. Mai schreibt Beethoven an Braunhofer den folgenden amüsanten Dialog. Doktor, wie geht's Patient? Patient, wir stecken in keiner guten Haut. Noch immer sehr schwach, aufstoßen, etc. Ich glaube, dass endlich stärkende Medizin nötig ist, die jedoch nicht stopft. Weißen Wein mit Wasser sollte ich schon trinken dürfen, denn das mephitische Bier kann mir nur zuwider sein. Mein katralischer Zustand äußert sich hier folgendermaßen, nämlich, ich speiere ziemlich viel Blut aus, wahrscheinlich nur aus der Luftröhre. Aus der Nase strömt es aber öfter, welches auch der Fall diesen Winters öfters war, dass aber der Magen schrecklich geschwächt ist und überhaupt meine ganze Natur, dies leidet keinen Zweifel. Bloß durch sich selbst, so viel ich meine Natur kenne, dürfen meine Kräfte schwerlich wieder ersetzt werden. Doktor, ich werde helfen, bald Braunianer, bald Stolianer sein, etc. Patient, es würde mir lieb sein, wieder mit einigen Kräften an meinem Schreibpult sein zu können. Erwägen Sie dieses. Finis. Weil Dr. Braunhofer seinen Patienten zuvor um ein kleines Musikautograph gebeten hat, fügt der Komponist einen scherzhaften Kanon hinzu mit den Worten: Doktor sperrt das Tor dem Tod. Note hilft auch aus der Not. Wir hören ein bisschen davon. Das Streichquartett in A-Moll, weniger scherzhaft ist das Werk, dem sich Beethoven wenigen Tagen darauf zuwendet. Das Streichquartett in A-Moll, Opus 132. Der lange dritte Satz trägt den Titel Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in lydischer Tonart. Dass ein Komponist im Titel eines Werks seinen eigenen körperlichen Zustand direkt thematisiert, kommt hier meines Wissens in der Musikgeschichte erstmalig vor. Davor fügten Komponisten nur hin und wieder ihren Namen in den Titel ein, wie etwa C.P.E. Bachs Empfindungen oder Georg Benders Klagen. Diese Seltenheiten versuchen aber nur im allgemeinen Sinne den Charakter ihres Schöpfers darzustellen. Hier geht es buchstäblich aber um den gebrechlichen Körper Beethovens. Bei der später im Jahr stattfindenden Uraufführung war allen Anwesenden schon bewusst, dass der Komponist todkrank gewesen war. Trotz des prägnanten Titels ist der Heilige Dankgesang keine Programmmusik in dem Sinne, wie wir es von späteren Komponisten wie Hector Berlioz oder Richard Strauss kennen. Er erzählt keine Geschichte über Genesung oder den Ablauf einer Krankheit, sondern die Musik schwankt abrupt zwischen zwei verschiedenen Charakteren hin und her. Der erste, sehr langsame Abschnitt ist ein Choral in lydischer Tonart. Das heißt, dass er auf dem Klavier ausschließlich mit den weißen Tasten spielbar ist. Dieser Choral evoziert die Musiksprache und Kompositionstechnik der Renaissance, ohne pedantisch den alten Regeln zu folgen. Thank you. Als Kontrast dazu folgt ein schnellerer, tänzerischer Abschnitt mit dem Titel »Neue Kraft fühlend«. Danach kehrt der erste Choral in die lydische Tonart zurück. Darauf folgt wieder die neue Kraft. Der Satz schließt mit einer letzten, emphatischen Präsentation des Chorals. Beethoven schreibt hier die Vortragsbezeichnung mit innigster Empfindung. Im Laufe des Satzes werden die Kontraste immer größer. Der Choral wird immer komplexer und leidenschaftlicher. Die neue Kraft wird immer leichter und tänzerischer. Der Höhepunkt des Satzes ist von langen, erstaunlich dissonanten Akkorden geprägt. Was wollte Beethoven mit dieser Musik sagen? Die Beziehung des Satzes mit ihrem Titel ist nicht ganz eindeutig. Ist der Satz nur als friedlicher Dankgesang gemeint? Wenn ja, warum endet er nicht mit neuer Kraft, sondern mit Musik, die so eindringlich die Ausbrüche von körperlichen Schmerzen darzustellen scheint? Ich will und kann diese Frage nicht beantworten. Aber ich stelle mir vor, dass Beethoven im Sommer 1825 schon wusste, dass das Tor des Todes nicht lange geschlossen bleiben würde. Vielleicht denkt er auch an das Testament, das noch in seinem Schreibtisch liegt. Der heilige Dankgesang ist Musik, die trotz allen Hindernissen der Natur mit allen Kräften eine heilende Botschaft bieten möchte. Vielen Dank.